Bevor wir in die Predigt einsteigen, möchte ich noch mal kurz beten. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen redest, dass wir nur dich hören, nicht mich, dass deine Worte gesprochen werden und dass du uns belehrst und zum Leben tauglich machst. Amen. Ich bin kein großer PowerPoint-Mann, ich bin sehr ungeschickt da drin, ich müsste bei Martin mal in die Lehre gehen. Er schüttelt ganz bescheiden den Kopf. Du brauchst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen, du kannst das wirklich gut. Aber ich habe gedacht, heute bekommt ihr von mir eine PowerPoint. Zwei Folien, das ist die Überschrift und das andere wird das Inhaltsverzeichnis sein. Ihr wisst, ich habe immer Not mit der Zeit. Und heute die Predigt hat unglaublich viel Inhalt und dass man den Überblick ein bisschen behält. Ich würde am liebsten eine ganze Bibelwoche über den heutigen Predigttext machen. 1. Könige 19, da geht es wieder um Elia und das Thema heute heißt in der Seelsorge Gottes. Auch wenn so viel in dem Text drin steht, möchte ich vorne an noch einen anderen Bibelvers stellen. Und zwar schlagen wir einfach auf Prediger 10, Vers 10. Da steht eigentlich eine sehr gute Zusammenfassung von dem Predigttext heute. Und der wird uns helfen, das einzuordnen. Da heißt es, wenn ein Eisen oder in manchen Übersetzungen, die mir sehr gut gefallen, heißt es, wenn eine Axt stumpf ist und man die Klinge nicht schleift, so muss man umso mehr Kraft anwenden. Aber durch Weisheit kommt man zum Gelingen. Prediger 10, 10. Es geht also um eine Axt. Ich habe sie euch mal mitgebracht. Das ist meine Axt. Das Wichtigste an der Axt ist, was? Die Schneide. Die Schneide muss scharf sein, ne? Und weil die so scharf ist, ist da sogar ein Schutz drüber. Aber es entstehen immer wieder vorne in der Schneide Kerben und sie wird stumpf. Wodurch wird eine Axt stumpf? Durchs Hacken. Genau richtig, Justin. Indem, dass man sie ganz normal benutzt, wird eine Axt stumpf. Wodurch wird sie noch stumpf? Durchs Rumliegen nicht. Nein, da bleibt es scharf. Bei einer Axt eigenartigerweise. Ist natürlich eine schwierige Übertragung für das geistliche Leben. Ne? Aber wodurch wird es noch stumpf? Wenn man auf Stein hackt. Wann hackt man auf Stein? Wenn man daneben schlägt. Wenn man zum Beispiel, als wir beim Hannes die ganzen Tannen ausgemacht haben, die Wurzeln durchschlagen muss. Da sind Steine drumherum. Da kommt man drauf. Und manchmal wird sie stumpf, wenn falsche Leute die in die Hand bekommen. Oder wenn uns falsche Gedanken kommen. Ne? Wenn ich einen Steinknubbel irgendwo im Garten habe und den muss ich zerschlagen und ich nehme die Axt und dresch drauf, dann wird sie stumpf. Das ist falscher Gebrauch. Falscher Gebrauch macht eine Axt stumpf, das ist klar. Aber auch richtiger Gebrauch macht eine Axt stumpf. Wenn man das überträgt, dann meint die Bibel ja damit, dass du und ich eine Axt sind. Ein Werkzeug in Gottes Hand. Wir können durch zwei Dinge stumpf werden. Durch bestimmungsgemäßen Gebrauch, dass wir kraftlos werden, müde werden. Oder auch durch falschen Gebrauch, wenn wir Dinge tun, die Gott eigentlich gar nicht so vorgesehen hat. Wenn vielleicht sogar Sünde da ist. Und in beiden Fällen ist es nötig, die Axt muss wieder geschliffen werden. Diesen Vers bitte im Hinterkopf halten. Ich werde immer mal wieder darauf zu sprechen kommen, wenn wir uns die Geschichte Elias anschauen. Ja, Elia, seine Geschichte, die wir jetzt schon ein paar Sonntage uns angeschaut haben, wir kennen sie alle gut. Elia hat für Gott geeifert. Er hat das Volk zurückgeführt zu Gott, hat bewiesen, mit Gottes Hilfe, wer der wahre Gott ist, hat große Siege im Glauben errungen. Und unser Text heute wird uns zeigen, Elia war eine Axt, die wirklich bestimmungsgemäß gebraucht worden ist. Aber eine noch so gute Axt wird auch einmal stumpf. Wie das bei Elia ausgesehen hat und wie er ja wieder zur Schärfe gekommen ist, davon handelt unser heutiger Text. Und ich würde ihn immer gerne abschnittsweise mit euch lesen und über den Text nachdenken. Lesen wir 1. Könige 19, Vers 1 bis 5. 1. Könige 19, Vers 1 bis 5. Schlagt eure Bibel ruhig mit auf, lest mit. Was wir heute finden werden, ist ein Seelsorgeprogramm, was, glaube ich, jeder von uns selber in seinem Leben immer wieder anwenden kann. Und es wird uns zeigen, wie Gott uns, dich und mich wieder scharf machen möchte. Diese Predigt möchte ich eigentlich so allen, entschuldigt, dass ich das jetzt mal so sage, Epps, entschuldige mich, aber ich möchte das allen Corinnas unter uns widmen, die gerade so in der letzten Woche Vollgas gegeben haben. Das war nicht nur die Corinna allein, sondern wir haben ganz viele Corinnas unter uns. Ihr habt gearbeitet. Ihr habt gerackert für den Herrn Jesus. Und eins ist ganz sicher, so viel Erfolg wir auch hatten als Gemeinde, so viel stumpfe Äxte sind da, so viele Ermüdungserscheinungen werden da sein. Und wenn morgen der LKW weg ist, vielleicht wird es dem einen oder anderen gehen wie dem Elia heute. Du fällst in ein Loch. Wunder dich nicht, das ist nichts Unnormales. Das hat auch nicht unbedingt mit Sünde zu tun. Das ist normal. Und dann lass dich von Gott verwöhnen und behandeln, wie der Elias das auch getan hat. Lesen wir. Und Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte, und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ dort seinen Diener zurück. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich zu sterben und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Da legte er sich nieder und schlief unter dem einen Ginsterstrauch ein. Die Ausgangssituation. Elia hat alles gegeben. Er hat nicht halbherzig für Gott gewirkt. Er hat das Übel an der Wurzel gepackt. Er hat die Baalspriester ausgerottet. Sicher eine Aufgabe, die für ihn furchtbar gewesen sein muss. Er ist völlig erschöpft. Und dann steht eine Frau auf, die Isabel. Klar, sie ist Königin, aber eine Frau, und sagt, ich mach dich morgen kalt. Und der Mann Gottes, der vorab getreten ist und gesagt hat, auf mein Wort riechen es so, riechnet nicht, merk's dir. Der Mann, der auf dem Karmel sogar den Baal verspottet, es mit der Götterwelt aufnimmt, der Mann bricht zusammen, bekommt es mit der Angst zu tun, ihn verlässt der Mut, er flieht allein in die Wüste, setzt sich unter einen Ginsterstrauch, fällt in eine tiefe Depression, möchte nur noch sterben, er schläft ein. Kennst du solche Situationen? Hast du die schon mal erlebt? Das heulende Elend. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Herr, wenn du heute kämst, wie schön, während Elia unter dem Strauch liegt und einschläft, sendet Gott bereits Hilfe. Elia denkt, er ist allein. Elia denkt, er ist am Ende. Er zieht sich zurück in die Stille. Eigentlich eine gute Sache. Aber er kann nicht mehr. Er liegt in der Wüste. Und Gott sendet bereits Hilfe. Man kann darüber viel nachdenken und ich habe mir viel aufgeschrieben, was das bedeutet, wie das in meinem Leben aussieht. Und ich möchte dich bitten, nimm dir Zeit und überleg, wie sowas bei dir aussieht. Wie denkst du in solchen Momenten? Worum kreisen die Gedanken? Bei Elia merken wir schon, sie kreisen um ihn. Es ist etwas, das kommt ganz automatisch. So wie eine Axt stumpf wird, geschieht das bei dir und mir. Du musst nicht denken, du bist krank, du bist unnormal. Das ist normal. Eine Axt, die gebraucht wird, wird stumpf. Nur wohin gehst du zum Schleifen? Unser Ausgangsvers redet von Weisheit. Er redet von Cleverness. Er redet davon, dass Weisheit dafür sorgt, dass die Axt wieder stumpf wird und durch Weisheit sie wieder scharf wird. Entschuldigung. Und sie durch Weisheit wieder geschärft wird. Wo findest du und ich diese Weisheit? Wo suchen wir sie? Elia rennt in die Wüste. Das ist zum einen gut, weil dort Stille herrscht, weil man zur Ruhe kommt. Und zum anderen ist es ein gefährlicher Ort. Wisst ihr, wofür Wüsten ein Bild sind? Ich habe mich lange gefragt, warum steht hier, er geht in die Wüste? Irgendwann ist mir der Gedanke gekommen, der Jesus war auch mal in der Wüste. Und was ist da mit ihm geschehen? Er ist versucht worden. Wüsten sind Orte der Prüfung und der Versuchung. Für Israel wurde in die Wüste geschickt, musste 40 Jahre durch die Wüste ziehen. Der Jesus 40 Tage in der Wüste. Und es waren Orte, wo sie geprüft wurden. Und Elia läuft 40 Tage durch die Wüste. Er sitzt hier in der Wüste. Und die Versuchung tritt an ihn heran. Ich kann nicht mehr. Herr, lass mich sterben. Es waren sicher nicht Gottes Gedanken. Er blickt auf sich, auf seine Schwachheit. Aber Gott schickt bereits seinen Engel in die Wüste, um Seelsorge an dem Elia zu betreiben. Bevor wir jetzt in diesen Text, wie Gott Elia wieder herrichtet, einsteigen, möchte ich mir noch 5 Minuten nehmen, mit euch darüber nachdenken, was eigentlich Seelsorge ist. Es gibt Seelsorgeseminare, es gibt Bücher, ich weiß nicht wie viele, über Seelsorge. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt berechtigt bin, über Seelsorge zu reden. Aber die Bibel redet über Seelsorge und gibt uns einige Grundsätze. Wenn ich Seelsorge höre, denke ich immer, das ist so ein kompliziertes Thema, da bin ich der Falsche für. Aber ich glaube, jeder von uns sollte Seelsorge können. Und jeder von uns braucht Seelsorge. Zunächst an dir selbst, aber auch an deinen Geschwistern. Seelsorge. Da steht das Wort Seele drin und Sorge. Fangen wir mit Sorge an. Sorgen soll man nicht, oder? Na, stimmt. Matthäus 6, Vers 34. Seid nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Ein jeder Tag hat an seinem Übel genug. Die Sorge ist hier nicht gemeint. Das ist die schlechte Sorge. Aber es gibt eine gute Sorge. Die kommt in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter vor. Da heißt es, dass der barmherzige Samariter sich um den Verletzten sorgte. Und dann bringt er ihn zur Herberge, das kannst du nachlesen in Lukas 10, Vers 34 und 35, und gibt dem Herbergsvater Geld und sagt, sorge dich um ihn. Das ist so ein Mühen, so ein helfendes Mühen. Das ist so wie eine Hilfsaktion für die Ukraine. Dass sie sich Sorge machen um die Menschen dort, ihnen helfen wollen. Und so soll Seelsorge sein. Für die Seele bemüht sein. Jetzt kommt das schwierige Wort. Seele. Was ist Seele? Da gibt es ein ganzes wissenschaftliches Fachgebiet, das heißt Psychologie. Und es sagt uns, der Mensch hat eine Seele. Und es sagt uns auch, was dazugehört und was nicht und wie die gesund und fit bleibt und so weiter. Ich kann damit nicht ganz so viel anfangen, ich kenne mich da zu wenig aus. Aber Gottes Wort redet über die Seele und zwar direkt am Anfang. Im ersten Buch, im ersten Kapitel, in den ersten Versen kommt das Wort Seele vor. Und da heißt es in 1. Mose 1, Vers 30, aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Aha, es gibt Lebewesen, die haben eine Seele. Und da ist von Tieren die Rede. Und im zweiten Kapitel wird der Mensch erschaffen und die Erschaffung des Menschen wird berichtet. Und da heißt es, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub und Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Interessant, oder? Tiere haben eine Seele und der Mensch ist eine Seele. Das ist ein Unterschied, wird leider vielfach übersehen. Aber Gottes Wort sagt es so. Was bedeutet das? Das, was den Menschen ausmacht, das, was dich und mich ausmacht, ist die lebendige Seele. Das ist das, was du bist. Und woher kommt die Seele? Das ist das Entscheidende. Wir lesen hier, Gott hat die ganze Schöpfung gemacht durch sein Wort. Er sagt, es soll werden und es wurde. Nur bei Menschen nicht. Bei Menschen geht Gott her und formt ihn aus Materie, aus Staub, aus Erdboden. Und dann haucht er seinem Odem ein und der Mensch wird eine Seele. Woher kommt die Seele? Sie kommt von Gott. Sie ist direkt der Hauch Gottes in dir und mir. Kannst du dir das vorstellen? Das übersteigt meine Vorstellungskraft bei weitem. Aber das zeigt mir, welch einen Wert meine Seele hat. Sie kommt von Gott. Sie gehört Gott. Und wie hat er sie zu dir und zu mir gebracht? Er hat gehaucht. Gott haucht und du wirst eine Seele. Gott hat öfter gehaucht. Nicht immer ist dabei Leben entstanden. Was hat er noch gehaucht? Was ist noch Hauch Gottes auf dieser Erde? Wem fällt was ein? Der Heilige Geist, ja, vielleicht. Aber was ist noch gehaucht? Schlagen wir mal auf 2. Timotheus 3, Vers 16. Da ist etwas ganz Entscheidendes, was Gott noch haucht. Da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und wenn du vielleicht deine Bibel Fußnoten hast, dann schaust du, hinter eingegeben steht bei mir eine kleine 1 und da steht in der Fußnote 1 wörtlich Gott gehaucht, griechisch Theopneustos, glaube ich. Hoffentlich habe ich es richtig gesagt. Gottes Wort ist Gott gehaucht. Unsere Seele ist Gott gehaucht. Und dann kommt noch was, was Gott gehaucht ist. Das ist Gericht. Das findet man im Thessalonicher Brief. Es gibt noch mehr Sachen. Aber bleiben wir bei den beiden stehen. Deine Seele Gott gehaucht. Meine Seele Gott gehaucht. Und Gottes Wort ist Gott gehaucht. Gibt es da einen Zusammenhang? Ja, den gibt's. Lesen wir den nächsten Vers im Timotheusbrief, Vers 17. Da heißt es, damit der Mensch Gottes richtig sei, komische Übersetzung bei mir, für jedes gute Werk ausgerüstet. Wofür haucht Gott nochmal? Das erste Mal hat er gehaucht, dass du Leben hast. Das zweite Mal haucht er, damit der Mensch Gottes, und das steht eigentlich, funktionstüchtig ist. Damit er funktioniert, für jedes gute Wort ausgerüstet. Das ist Seelsorge. Seelsorge ohne den, von dem die Seele kommt, und ohne seinen Atem wird nie Seelsorge im göttlichen Sinn sein. Wird nie eine Seelsorge sein, die das ausfüllt, was unsere Seele braucht. Weil sie kommt von Gott, er hat sie gehaucht und er haucht Seelsorge in seinem Wort. Da heißt es, Zurechtweisung, Überführen, Belehren, Unterweisung in Gerechtigkeit, damit deine Seele funktioniert. Wie sieht sowas praktisch aus? Und das zeigt unser Text, den wir jetzt lesen werden von Elia. Gott beginnt mit Elia ein richtiges Hilfsprogramm. 11 Punkte. 11 Punkte, wie er den Elia so ein rundum Seelen-Wellness-Paket verpasst. Und wenn es deiner Seele schlecht geht, weil sie vielleicht stumpf geworden ist wie die Axt, vielleicht weil du daneben gehauen hast. Vielleicht aber auch, weil du alles richtig gemacht hast und trotzdem müde geworden bist. Dann lass dich von Gott wieder schärfen. Mir war das so wichtig. Ich bin mit der Situation nicht klargekommen, muss ich euch sagen. Als ich den Text gelesen habe, habe ich gesagt, Herr, wie kann das sein? Der Elia hat nichts verkehrt gemacht. Der Elia hat doch wirklich deinen Dienst getan, was du wolltest. Und jetzt huckt er da und will sterben. Wenn es so ist, steige ich aus dem Dienst aus. Nein, das ist normal. Ich bin so froh, diesen Vers aus dem Prediger, dass der mir in den Sinn gekommen ist, dass ich den gefunden habe und dass das mir so eine gute Erklärung ist. Eine Axt, die gebraucht wird, wird stumpf. Aus. Du darfst auch dich unter den Ginsterstrauch setzen. Punkt. Es werden so Gedanken kommen wie, Herr, es reicht, ich will sterben, Punkt. Nur lass dich zurechtbringen. Gott hat ein tolles Programm. Fang an, in dieses Programm einzusteigen und schau, wie es geht. Der erste Punkt, 1. Könige 19, Vers 5 und 6. Da legte er sich nieder und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Stell dir vor, du liegst da, willst sterben, schläfst ein, wirst wach, und steht ein Engel da und sagt, Brot, schön heiß gebacken auf Stein, Wasser. Da sagst du, Herr, bin ich schon im Himmel? Na, bist noch nicht im Himmel. Iss, trink. Gott beginnt seine Seelsorge, sein Wiederherstellungsprogramm, sein Schärfungsprogramm damit und sagt, ess was Gescheites, aber gut muss es sein. Heißen Stein gebacken, kein Brot von gestern, kein Brot, was die Raben gebracht haben. Frisch, knackig. Und dann brennt die Sonne und du kriegst das Brot vielleicht auch gar nicht so richtig runter. Und dann steht da kühles Wasser in der Wüste. Ist das nicht der Hit? Telia, der isst und der trinkt. Und dann lässt Gott ihn in Ruhe. Ich finde es unglaublich, wie Gott mit ihm arbeitet. Elia darf wieder schlafen. Und dann kommt der Engel das zweite Mal und weckt ihn und sagt, iss. Zweimal essen, zweimal schlafen. Bei Elia in der Geschichte kommen viele Dinge doppelt vor. Auch im letzten, den Text, den wir in der letzten Predigt angeschaut haben, sind viele Dinge, die kommen zweimal vor. Achte mal darauf. Lest dir nochmal die Elia-Geschichte durch. Das hat was zu bedeuten. Nicht mal eben einen kleinen Imbiss. Nicht mal eben ein bisschen ausruhen. Wenn der Akku leer ist, gibt Gott Zeit zum Schlafen und zum Ausruhen, dass die körperlichen Kräfte wiederhergestellt werden. Das war Gottes Ziel. Wenn wir den nächsten Punkt anschauen, da heißt es 1. Könige 19, Vers 7, und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich, den ich mit dir vorhab. Das habe ich jetzt dazu gemacht. Es geht darum, Elia, du brauchst Kraft, körperliche Kraft. Nimm die dir. Bleiben wir noch einen kleinen Moment dabei stehen. Wie sieht's aus mit deinem Schlaf? Ja, du kannst mal eine Woche wenig schlafen. Du kannst auch mal eine Woche auf Nahrung verzichten, wenn dann das Hilfsprogramm läuft. Aber betreib keinen Raubbau. Gott beginnt bei Elia damit und sagt, iss und schlaf. Iss und schlaf. Nicht mal eben. Wenn der Akku leer ist, dann brauchst du doppelten Schlaf. Und doppelte Erquickung auch durch Speisen. Enthalte dir nicht vor. Du kannst mit deinem Körper nicht machen, was du willst. Da gibt es gewisse Naturgesetze, wie bei der Axt. Wenn sie gebraucht wird, wird sie stumpf. Sorg für Ausgleich. Lass dich von Gott zur Stille führen. Manchmal benutzt Gott dafür ja eigenartige Dinge. Zum Beispiel Krankheit. Ob das jetzt mal Corona ist oder andere Krankheiten. Lern, Danke zu sagen. und nimm sie als solche Gelegenheiten, wo Gott sagt, ruh dich mal aus. Schlaf mal. Iss mal. Lass dich mal pflegen. Gott sendet seinen Engel als göttliches Pflegepersonal. Da beginnt Seelsorge für ihn. Nimm Krankheiten gar nicht immer als was Übles. Nimm es einfach mal als göttliche Pflege. Es gibt Krankheiten, die sind mit Schmerz und Not verbunden. Ich denke, das sind vielleicht nicht die Zeiten, obwohl viele Geschwister, die in solchen Krankheiten steckten, hinterher gesagt haben, es war eine ganz besonders intensive Zeit, wo Gott meine Seele gepflegt hat. Was sagt der Vers 19 noch? Beweg dich. Elia, ich habe einen Weg für dich. Und hier ist kein geistlicher Weg gemeint, so, ich will eine geistliche Entwicklung bei dir haben. Na, du sollst wandern durch die Wüste. Immer noch Wüste. Interessanterweise liegt in der Wüste ein Berg, der Horeb. Da musst hin. Aber wandern musste. Bei Elia 40 Tage. Ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal 40 Tage gewandert ist. Ich zum Glück noch nicht. Ich bin schon nach einem Tag völlig am Ende. Das liegt wahrscheinlich hier an der geologischen Begebenheit mit den Bergen. Aber Elia musste wandern. Durch Sand wandern ist auch anstrengend. Durch die Wüste. Und Gott gibt ihm Speise, die dafür reicht. Ihr merkt, das ist keine natürliche Speise. Das ist göttliche Speise. Ich habe eben davon geredet, Schlaf und Essen, rein praktisch. Aber ich glaube, es hat auch mit unserem geistlichen Leben zu tun. Es hat auch eine geistliche Übertragung. Es geht darum, geistliche Speise zu nehmen. Und wo finden wir die? Ich glaube, ich brauche nicht viel darüber reden. Geistlicher Trank, kühler, erfrischender Trank. Wo findest du ihn? Nimmst du dir die Zeit? Elia ist immer noch in der Wüste. Vielleicht bist du immer noch in dieser Einsamkeit, in die du geflohen bist. Aber nimm dir Zeit für Gottes Speise und Gottes Trank. Lass dich erquicken. Und Gott will, dass du mit der Speise, die er dir gibt, dich auf den Weg machst. Durch die Wüste zum Berg Horeb. Beweg dich. Beweg dich körperlich, aber beweg dich auch geistlich. Da, wo sie sind, Herr, es reicht, ich will sterben. Sondern lass dich zum Berg Horeb führen. Was ist dieser Berg? Es ist der Berg Gottes. Es ist der Berg, wo man Gott begegnen kann. Es ist der Berg, der weit in der Wüste liegt, weit ab von den Städten Damaskus und Beersheba und all die Städte, wo Elia aktiv war. Es war der Berg, wo man Gott begegnet. Nicht nur er, Mose schon vor ihm und viele andere. Der nächste Vers, 1. Könige 19, Vers 8, ist auch der nächste Punkt. Da stand er auf, aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Er macht sich auf. Körperliche Fitness, ein bisschen Bewegung hat ihm sicher gut getan. Aber es war eine Zeit, in der er nachdenken konnte. Wo komme ich her? Wo gehe ich jetzt hin? Ich finde das interessant. Beide Orte liegen in der Wüste. Der Ginsterstrauch und der Horeb. Beide in der Einsamkeit, beide in der Stille. Aber unter dem Ginsterstrauch lag der Elia und war mit sich allein. Und am Horeb will er Gott begegnen. Es ist in Ordnung, wenn du dich hinter dem Ginsterstrauch findest. Es ist in Ordnung, wenn du sagst, ich kann nicht mehr. Aber Gott sagt, iss und trink, erreich dir Speise, körperliche, aber auch geistliche, und sagt, beweg dich, mach dich auf, ändere deinen Standpunkt und komm in meine Gegenwart. Such die Stille mit Gott. Ich finde das interessant. Hat Elia diesen Weg gewählt? Nein. Elia war so fertig, der konnte nicht mehr. Der hat gesagt, lass mich sterben. Da hören seine Gedanken auf. Aber Gott kommt und tritt zu dem Elia und sagt, iss und trink. Nimm deine Bibel, sagt er dir vielleicht heute. Dann nimm sie und lese sie. Und wenn er dir in seinem Wort begegnet und sagt, jetzt mach dich auf, ändere deinen Standpunkt, deine Ansichten, dann mach dich auf. Such die Stille mit ihm. Bei Elia 40 Tage Standpunktveränderung. Denk nicht, das geht so von heute auf gleich. Ach ja, Herr, das war verkehrt. Ich habe letzte Woche zu viel getan mit dem Hilfstransport und ja, jetzt bin ich müde und kaputt. Danke, Herr, für diesen wunderbaren Vers. Meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig und jetzt bin ich wieder fit. Na, so geht das nicht. Bei Elia war das ein längerer Prozess. 40 Tage. Gott bewegt ihn. Gott führt ihn. Elia muss sich führen lassen. Ich finde es toll, dass Gott nicht nur Kuchen und Wasser bereitstellt, nicht nur Brot und Wasser, sondern auch ein Ziel hat und sagt, komm in meine Gegenwart. Such diese Begebenheit mit mir. Elia geht. Vers 9 und 10. Wollen wir schauen, was ihm passiert. Dort ging er, als er also am Berg Horeb war, in die Höhle und übernachtete da. Wieder schlafen, wieder Ruhe. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm, und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen, deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Der nächste Punkt ist, Gott lädt Elia ein, sein Herz auszuschütten. Schütte dein Herz aus vor Gott. Mich bewegt es. Gott, der Erhalter der ganzen Welt ist, der ein riesen Missionswerk führt, der dafür sorgen muss, dass Putin und andere Konsorten keinen Blödsinn machen, der kümmert sich um seinen Knecht, der heulend unterm Strauch liegt. Den führt er in die Wüste und sagt, Junge, setz dich hin und erzähl mal, was tust denn hier? Ist das nicht gewaltig? Gott sagt, schütt dein Herz aus. Elia hat zum Glück gesagt, es geht dich gar nichts an. Hat zum Glück nicht gesagt, es geht dich gar nichts an. Meine Sorgen sind meine Sorgen, lass mich in Ruhe. Sondern er nimmt dieses Angebot Gottes an und schüttet sein Herz aus. Ich weiß nicht, wenn er gewusst hätte, dass Gott die Geschichte aufschreibt, ob er dann nicht gesagt hat, muss ich vielleicht alles ein bisschen anders sagen. Ist so ein bisschen egozentrisch, ist ein bisschen ich-bezogen. Nee. Elia redet frei von der Leber weg. Ich allein bin übrig geblieben. Ich allein. So egoistisch sind wir gar nicht, ne? Wir wissen, wir sind ja nicht allein. Es gibt noch die Geschwister in Grassau, in Tittmoning, in Traunreuth und irgendwo auf der Welt vielleicht noch mehr. Wir sind ja nicht allein. Aber wir sind vielleicht die allein Richtigen, oder? Denken wir nicht so? Kennt ihr das nicht? Also ich habe so Gedanken schon mal. Ich habe mir überlegt, wo habe ich so gedacht? Mir fiel eine Begebenheit ein. Ein bekannter Evangelist war bei uns zu Gast und er redete über andere Geschwister abfällig. Das hat mich so gestört und so genervt. Und das war so furchtbar für mich, dass der bei mir unten durch war. Völlig unten durch. Seitdem habe ich keinen Kontakt mehr mit ihm gesucht. Ich bin abends so richtig dankbar in mein Zimmer gegangen, habe gebetet. Ich weiß nicht, ob es wirklich wörtlich so war. Herr, danke, dass ich nicht so bin wie der. Dass ich nicht so hochmütig bin und über mich so hoch denke. Oder? Merkt ihr was? Merkt ihr was? Sind wir nicht genauso wie Elia? Sind wir nicht genauso, dass wir denken, ich bin alleine da? Und trotzdem, oder weil das so ist, sagt Gott, erzähl mal. Ich verstehe manchmal Gott nicht. Gott, der doch so viel vorhat und so viel zu tun hat, lässt sich von dem Elia seine schrägen Ansichten sagen und sagt, erzähl mal. Und von dem Gunnar und sagt, Gunnar, erzähl mal. Und dann kommt so viel Müll raus, so viel falsche Sichtweise. Ich finde es unglaublich. Wisst ihr, warum der Elia so sympathisch ist? In Jakobus 5, Vers 17 steht die Antwort. Da steht, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Das Problem, was Elia hat, hat nicht Elia allein, sondern du und ich auch. Und Gott kümmert sich um ihn. Gott kümmert sich um dich, Gott kümmert sich um mich. Und er sagt, erzähl mal. Und was mir da so gut tut in der Geschichte, du kannst sie nochmal lesen. Ich habe sie auch ein paar Mal gelesen. Ich habe nirgendwo gefunden, wo Gott sagt, Elia, du bist total schräg drauf. So nicht. Du bist falsch. Ich muss dich tadeln. Gott sagt, erzähl mal. Und Gott, Elia, erzählt. Gott hört zu. Und wie geht es dann weiter? Als Elia so sein ganzes Herz ausräumt und den ganzen Müll rauslässt, tja, was erwarten wir jetzt von Gott? Ich sehe, ihr lest schon in der Bibel, lesen wir. 1. Könige 19, Vers 11. Gottes Antwort auf Elias Klagen. Da sprach er, Gott, geh hinaus, und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Aha. Mehr hat Gott nicht zu sagen. Geh raus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Was will er Elia hier sagen? Elia, du hast geredet. Du hast mir dein Herz gezeigt. Aber jetzt bitte ich dich um eins. Jetzt geh du auf Empfang. Jetzt möchte ich reden. Ich möchte reden. Ich habe dir zugehört. Jetzt geh du heraus auf den Berg auf Empfang. Ich denke, das ist ein wichtiges Detail, was wir schnell übersehen. Es ist gut, und ich denke auch in der Psychologie beginnt Seelsorge immer damit, dass man zuhört und dass der, der in Not ist, erzählen darf. Gott macht das genauso. Er sagt, erzähl, und der Leidende darf erzählen. Aber danach, sagt er, und jetzt komm heraus, stell dich vor mich auf den Berg. Jetzt geh du mal auf Empfang und ich habe was zu sagen. Bist dafür bereit? Elia ist den Schritt gegangen. Lesen wir weiter. Und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben und der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer und der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Gott hält keine großen Reden. Er sagt, tritt heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und dann gehen Vorboten Gottes an dem Elia vorbei. Gewaltige Dinge. Große Donner, große Erdbeben, große Feuer, Sturmwinde. Und Elia lässt es kalt. Wir haben noch nicht mal gelesen, dass Elia aus der Höhle raus ist. Der hat diese ganzen Dinge erlebt, noch in der Höhle. Werden wir gleich sehen. Und dann, nach diesen großen, gewaltigen Dingen, die Gottes Größe und Allmacht zeigen, kommt der Ton eines leisen Wehens. Merkt ihr, was da geschieht? Da pustet Gott nicht, da haucht er. Leise, leise Töne. Töne, die Elia wahrnehmen kann, die Elia verkraften kann. Und was passiert? Schauen wir weiter. 1. Könige 19, Vers 13. Und es geschah, als Elia das hörte, dieses Leise, da verhüllte er sein Gesicht mit einem Mantel, ging hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Elia erkennt Gott. Elia nimmt den Hauch Gottes wahr. Er merkt, Gott will zu mir reden. Diese Donner, diese Erdbeben, diese Sturmwinde, die er da erlebt hat, das waren Großereignisse, die hat die ganze Welt wahrgenommen. Aber jetzt haucht Gott und es wird persönlich. Und Elia erkennt es. Er bedeckt sein Angesicht, ein Bild für Demut, und er tritt aus der Höhle heraus. Er naht sich Gott. Er tritt in die Gegenwart Gottes und ist bereit dafür, mehr von Gott zu erfahren. Was erfährt er? Was erlebt er? Gott haucht. Jetzt bekommt er eine Antwort auf sein Reden, auf dieses Reden, wo er gesagt hat, wie schlecht es ihm geht. Was gibt Gott als Antwort? Jetzt kommt der Hammer, der ganze Hammer in der Geschichte für mich. Gott antwortet Elia und er sagt, und siehe, eine Stimme geschah zu ihm, was tust du hier, Elia? Filmriss, oder? Das hatten wir doch gerade. Elia, was tust du hier? Entschuldigung, hat Gott ein Problem mit Dinge zu behalten? Herr, warum fragst du das jetzt zum zweiten Mal? Dieser Gedanke wird Elia garantiert gekommen sein. Weil Elia ist ein Mensch mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und mir käme sofort die Frage, habe ich doch gerade erzählt. Elia, erzähl nochmal. Habe ich was Falsches gesagt? Nein, Elia, erzähl nochmal, was tust du hier? Ist das nicht toll? Gott sagt, ich nehme mir noch mehr Zeit für dich. Du darfst nochmal erzählen. Und Elia erzählt genau das Gleiche. Er darf nochmal erzählen, was er schon mal gesagt hatte. Er, der in der Höhle seinem Herzen so richtig Luft gemacht hat, darf jetzt in die Gegenwart Gottes treten, direkt vor den Heiligen, Allmächtigen, in diesem leisen Säuseln. Und Gott sagt, auch hier darfst du nochmal erzählen, wie geht's dir? Was bewegt dich? So groß ist unser Gott, dass er sich so klein macht und sagt, Elia, ich höre dir nochmal zu. Erzähl nochmal. Zweimal gegessen, zweimal getrunken, zweimal erzählen dürfen. Gott ist gründlich in dem, was er tut. Wenn du in die Seelsorge Gottes treten willst, wenn er dich schärfen sollst, dass du wieder scharf wirst, wie die Axt, dann sei nicht flüchtig. Ach ja, ich habe schon verstanden, ich weiß, das und das hatte ich verkehrt gemacht, das und das, ich muss anders sehen, ich muss dich mehr im Blick haben, nicht mich, dann ist alles in Ordnung. Weitermachen. Nein. Harre aus vor Gott. Tritt raus, bedeck dein Angesicht. Nah dich ihm und er wird sich dir nahen. Jetzt ist Gott ganz nah. Jetzt ist er nicht eine Stimme weit weg, sondern er ist im Säuseln. Elia ist hinausgetreten und in seiner Gegenwart darf er nochmal erzählen. Er darf sein ganzes Leid herausschreien. Er braucht keine anderen Worte wählen. Er wählt genau die gleichen Worte. Er hat keine andere Sichtweise. Und Gott hört zu. Ist das nicht schön? Nimmst du dir die Zeit, wenn Gott sagt, erzähl mal? Es ist wertvoll, gemeinsames Gebet zu haben. Aber wie sieht es mit deiner persönlichen stillen Zeit aus? Wie viel Zeit nimmst du dir, vor Gott zu liegen? Vielleicht auch mal gar nichts zu denken, auf ihn zu hören. Und wenn er sagt, sag dir mir mal, wie es dir geht. Ich finde das eine der schwierigsten Fragen. Wie oft wird man gefragt, wie geht es dir? Mir geht es oft so, dass ich sage, ich weiß es nicht. Wie geht es dir? Wenn Gott heute vor dich tritt und sagt, wie geht's dir? Ach ja, gut. Ihn kannst du nicht belügen. Nimm dir die Zeit. Was willst du ihm erzählen? Er nimmt sich Zeit für dich. Wenn du ihm nahst, wird er sich dir nahen. Und dann steht er so direkt vor dir und du darfst erzählen. Elia nimmt das Angebot an. Mein nächster Punkt heißt, Gott nimmt dich ernst. Gott nimmt dich ernst. 1. Könige 14, den Vers, den wir schon mal gelesen haben. Ein paar Verse weiter vorne. Elia erzählt noch einmal genau das Gleiche. Und er weiß, Gott hört mir zu. Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher. Deinen Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Das war keine Spinnerei von dem Elia. Das war nicht seine schräge Sicht, sondern das war wirklich seine Not. Er fühlte sich allein. Er hat gesehen, Israel hat den Bund mit Gott verlassen. Er hat gelitten daran. Und er steht vor dem Gott, der zuhört, der sich sogar zweimal die Geschichte erzählen lässt. Ich müsste jetzt eigentlich wieder zurückgehen zu diesem Exkurs Seelsorge. Wisst ihr, wenn man schaut, warum gibt Gott dem Menschen eine Seele? Da müsst ihr mal lesen, sucht mal den Vers raus. Er wurde eine lebendige Seele und dann steht da, und Gott brachte die Tiere zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Da steckt so viel Wahrheit drin. Da müsst ihr mal, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott schafft Tiere, gewaltiges Werk, die ganze Welt. Und dann nimmt er die und bringt sie zu Adam und sagt, ich will mal sehen, wie Adam die nennt. Das ist die Aufgabe, die Adam hat. Adam darf mitarbeiten am Werk Gottes. Gott schafft die ganze Welt und bringt sie zu dem Adam und sagt, du sollst ihnen jetzt Namen geben. Und was macht Gott? Er schaut hin. Gott will sehen. Gott will wissen, wie es Adam geht mit der Aufgabe. Er sieht, wie Adams Axt stumpf wird und er will sie wieder schleifen. Er will Seelsorge betreiben. Und hier geschieht das Gleiche. Gott will wissen, wie geht es dir? Elia, überleg nochmal, wie geht es dir? Erzähl's mir nochmal. Das ist Gottes Prinzip immer. Erinnert euch mal an Hagar. Hagar flieht von Abraham weg mit ihrem Sohn Ismael, sitzt auch in der Wüste unterm Ginsterstrauch. Interessant, scheinbar gibt es da nur Ginstersträuche, oder? Und was macht er? Er sieht sie und er sagt, ich habe dich gesehen. Ich glaube, es gibt nichts, was uns Menschen besser tut, als zu wissen, Gott sieht mich. Bei der Hagar hat das so gewirkt in der Seelsorge, dass sie den Gott einen neuen Namen gibt. Adam hat den Tieren Namen gegeben, Hagar gibt Gott einen Namen. Und was sagt er? Was sagt sie? Der Gott, der mich sieht, El Roy. Das war dann Gottes Name. Ist Gott der Gott für dich, der dich hört, dem du erzählen darfst? Wie hast du Gott kennengelernt? Gott ist heute ganz genauso wie damals bei Elia. Er macht heute ganz genauso Seelsorge wie damals. Er sieht nicht nur, ich habe mich so daran erinnern müssen, dass Gott sogar Tränen sieht, dass er sie sammelt. Er hat eine Leidenschaft, Tränen sammeln. Psalm 56, Vers 9, könnt ihr selber mal weiterlesen. Gehen wir noch zum achten Punkt oder zu den letzten Punkten. Da heißt es in 1. Könige 19, Vers 15, da sprach der Herr zu ihm, kehre auf deinem Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Elia geht zurück. Elia hat was erlebt? Stärkung durch Nahrung, durch Getränk, durch Bewegung, Standpunktveränderung. Er hat erlebt, dass Gott ihn in die Stille führt, dass er sein Herz ausschütten darf, dass Gott ihn sieht. Er hat Gott selbst erlebt. Und jetzt kommt der Therapieplan. Gott sagt zu Elia, geh zurück, kehre auf deinem Weg zurück durch die Wüste und geh nach Damaskus. Gott schickt ihn genau dahin, wo Elias eigener Weg begonnen hat, wo sich sein Blick von Gott löste, wo er seinen Knecht zurückgelassen hat, wo er in die Einsamkeit gegangen ist und sagt, den gleichen Weg zurück, geh wieder dahin zurück. Warum? Weil ich eine Aufgabe für dich habe. Wenn du da bist wieder an dem Punkt, wo du falsch abgebogen bist, ich möchte weiter mit dir machen. Es gibt keine Abkürzung. Gott schickt den gleichen Weg zurück. Aber was ich schön finde, der nächste Punkt, er geht über diesen Punkt, wo wir falsch abgebogen sind, zurück, weiter mit Gott. Er sagt, du wirst gebraucht. 1. Könige 19, 15 bis 17. Da sprach der Herr, kehre auf deinem Weg zurück durch die Wüste und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn Nimshi, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasaels entkommt, den wird Jehu töten. Und wem dem Schwert Jehu entkommt, den wird Elisa töten. Nächster Punkt. Elia, du wirst gebraucht. Gott hat eine Aufgabe für dich. Keine kleine. Keine in der zweiten Reihe. Auch wenn du versagt hast, Elia. Auch wenn du unterm Ginsterstrauch lagst und wolltest nur noch sterben. Auch wenn du eine falsche Sichtweise von deiner Situation hattest. Ich mach weiter mit dir. Ist das nicht schön? Gott gibt Versager nicht auf, sondern er stellt Schwache in seinen Dienst, um sich an ihnen zu verherrlichen. Elia durfte Könige übers Nachbarvolk salben, Könige über Israel salben und durfte seinen eigenen Nachfolger salben. Große Aufgaben, große ehrenvolle Aufgaben, die man doch eigentlich Helden gibt, oder? Und nicht Leuten, die stumpf geworden unterm Ginsterstrauch sitzen. Aber so ist Gott. Paulus hat es auch erlebt. Er sagt in 2. Korinther 12, Vers 9, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Was für Paulus galt, galt für Elia. Und was für Elia galt, das gilt auch für dich und mich. Gott will dich und mich gebrauchen. Er hat eine Aufgabe. Er macht uns nicht scharf dafür, damit wir scharf im Schuppen stehen und vor uns hinrosten, sondern er macht uns scharf, um uns wieder in seinen Dienst zu nehmen. Er schärft die Axt, damit sein Dienst getan werden kann. Dann geschehen noch zwei Dinge in Gottes Programm. Das eine finden wir in 1. Könige 19, Vers 18. Da sagt Gott, aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. 7000. Gott richtet nicht nur Elias Blick von sich selbst weg nach oben zu ihm, sondern auch zur Seite und sagt, schau mal, 7000, du bist gar nicht allein. Ist das nicht schön? Geht's dir auch manchmal so? Wir fliehen in die Einsamkeit. Nicht schlecht, Stille, Ruhe. Aber den Blick wegzubekommen von uns zu Gott, ist die erste Sache. Zu erleben, Gott sieht mich, ist die zweite. Und dann den Blick nach außen zu richten. 7000 sind neben mir. Riesenschar. Wie wird das den Elia gefreut haben? Jetzt ist wieder alles im Lot, oder? Jetzt macht Gott noch eine Maßnahme. Und zwar lesen wir Vers 19 bis 20. Da heißt es, und er ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaphtas, der gerade mit 12 Gespannen vor sich her pflügte. Er aber war bei dem 12. Und Elia sagte zu ihm, ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Da verließ er die Rinder und lief hinter Elia her und sagte, lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er aber sagte zu ihm, geh, kehre um, denn was habe ich dir getan? Da kehrten er sich von ihm ab, nahm das Gespann Rinder und schlachtete sie. Und mit dem Geschirr der Rinder briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten, und sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Gott trifft eine Präventionsmaßnahme. Er hat gesehen, Elia, wenn er den Dienst tut für mich, der kommt an sein Ende. Gott richtet ihn auf. Gott zeigt ihm, wer er ist. Gott zeigt ihm, wer Elia ist. Gott zeigt ihm die 7000. Und jetzt nimmt er einen Mann, und stellt ihn neben den Elia und bindet die zwei in der Dienstgemeinschaft zusammen. Elia, du hast lang genug allein gekämpft. Jetzt kommt einer an deine Seite. Jetzt kommt einer, der dir dient, dem du deinen Mantel überwerfen wirst. Und der wird Wasser auf deine Hände gießen. Das sind Bilder, die ganz viel zu sagen haben. Denk drüber nach. Gott stellt Elia mit dem Elisa zusammen und sagt, genug Einzelkämpfer, Dienstgemeinschaft. Das heißt nicht, Elia, alleine kann ich dich nicht brauchen. Sondern ich glaube, Gott tut das um des Elias wegen. Er sagt, ich stelle dir einen zur Seite, damit du bewahrst bleibst vor diesem Ausbrennen. Geh in diese Dienstgemeinschaft und er bekommt einen Nachfolger, den Elisa. Vielleicht will Gott dir das auch sagen. Vielleicht hast du auch ganz viel alleine gekämpft und hast viele Siege errungen, bist müde und kraftlos geworden. Gott nimmt dich in sein Programm. Er will dich wieder schärfen, aber er will auch, dass deine Klinge möglichst lange scharf bleibt. Und er hat lauter gute Dinge in seinen Gedanken, mit denen er dich und mich bewahren will, aber wenn wir müde und kraftlos sind, uns auch wieder aufrichten will. Amen.